Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Also er hat ja für die Volkswirtschaft in Deutschland wirklich viel getan.
Man muss nun ganz klar sagen, Hans-Werner Sinn hatte recht.
Alle Achtung.
Dass finanziert durch die Notenbanken dieses Inflationsphänomen befeuert wird.
Da hat er auch einige sehr wichtige Reformen angestoßen.
Insofern war er visionär.
Das kann man nicht überschätzen, was er geleistet hat.
Von denen, die vor Deflation gewarnt haben und sich über ihn lustig gemacht haben, würde ich erwarten, dass sie sich auch mal auf Twitter öffentlich entschuldigen.
Der wie üblich erste Einblick, damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukapp und Lars Feld. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Müller, lieber Justus, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie uns heute wieder genauso wohlwollend begegnen wie in den Vorwochen.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, liebe Frau Müller, lieber Lars. Los geht's. Was gibt's zu diskutieren in dieser Woche?
Na, wie immer eine ganze Menge. Deshalb auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal schnell der Überblick. Zunächst schauen wir uns die Jahresbilanz der EZB an. 1,6 Milliarden Euro Verlust hat die Europäische Zentralbank im vergangenen Jahr eingefahren. Welche Risiken gehen damit einher? Danach nehmen wir uns die jüngsten Inflationsdaten vor und schauen auf die neue Berechnungsformel. Spielt vielleicht politische Trickserei eine Rolle? Anschließend rückt der vielleicht prominenteste Kollege unserer beiden Chefökonomen in den Mittelpunkt, Hans-Werner Sinn. Im Vorfeld seines 75. Geburtstags werden drei seiner spannendsten Thesen diskutiert. Und in der Nachspielzeit befassen wir uns mit dem jetzt schon kritisierten Vorstoß zu neuen Regulierungsmaßnahmen für den Männerfußball in Großbritannien und blicken voraus auf die Champions League. Viele verschiedene Themen also. Meine Herren, sind Sie bereit?
Bereit, wenn Sie es sind.
Ja, alles prima. Spannendes Portfolio für heute.
Absolut.
Wir fangen mit der Jahresbilanz der EZB an. 1,6 Milliarden Euro Verlust hat die Europäische Zentralbank im vergangenen Jahr eingefahren. Zum einen schlagen sich die Zinserhöhungen auch in den eigenen Büchern nieder und zum anderen hohe Abschreibungen auf Anleihen. Um am Ende wenigstens eine schwarze Null stehen zu haben, sind die eigenen Reserven angezapft worden. Tja, stellt sich die Frage, Herr Feld, wie gefährlich ist diese Verlustbilanz? Welche Risiken gehen damit einher?
Ja, so gefragt, da kann man das noch ein bisschen mit Tränen in den Augen diskutieren, wenn Sie nach den Risiken fragen. An sich muss man feststellen, dass das ja vor dem Hintergrund der Zinserhöhungen eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang ist. Selbst dann wäre es nicht problematisch, wenn die EZB ein negatives Eigenkapital realisieren müsste. Denn eine Notenbank hat ja immer die Möglichkeit, das in der Zukunft wieder abzudecken, weil die Notenbank selber ihr Geld schafft. Wir hatten eine solche Situation nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods in den 1970er Jahren auch bei der Bundesbank und bei der Schweizer Nationalbank, die ja entsprechend ihren Aufwertungstendenzen gegenüber dem Dollar stärker exponiert waren und dann Verluste schreiben mussten. Und wenn man sich diese Episode in den 1970er Jahren anschaut, hat das ja der Reputation der Bundesbank, auch der Reputation der Schweizer Nationalbank nicht geschadet. Aber ob die EZB diese Reputation schon hat, ist eine ganz andere Frage. Und ob dann vor diesem Hintergrund nicht doch Ängste aufkommen, dass die EZB eine stärker inflationäre Politik in der Zukunft betreibt, das ist nicht ausgemacht. Und da kommen sozusagen die Risiken her.
Aber ich würde das jetzt auch nicht überdramatisieren. Letztendlich ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass das primäre Ziel ja die Geldwertstabilität sein sollte und damit die Inflationsbekämpfung und nicht die Gewinnmaximierung der Zentralbank. Und wenn eben die Zinserhöhungen dazu führen, dass man dann selber auch betroffen ist, sag ich mal, und dadurch Verluste einfährt, dann ist das eben so, dann sind das in gewisser Weise Kosten der Inflationsbekämpfung. Aber das muss man dann eben auch in Kauf nehmen. Und ich wäre da jetzt relativ optimistisch sozusagen, dass die EZB schon eine gewisse Reputation und ein gewisses Vertrauen genießt, dass das so schnell nicht den Bach runtergeht, um das mal so zu sagen.
Ja, ich bin froh, dass du mich da jetzt so ein bisschen einfängst. Ich wollte nicht so negativ klingen. Ich wollte nur auf die Risiken eingehen, die das hat. normalerweise wird man ja denken, da werden jetzt Verluste gefahren und irgendwann hat diese Notenbank Probleme. Vom Grundsatz her im Vergleich zu einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen passiert das bei der Notenbank sowieso nicht. Was man natürlich auch nochmal hinzufügen sollte, das heißt dann für die nationalen Notenbanken und deren Möglichkeit, Gewinne an den Fiskus auszuschütten, dass da vorerst nichts passieren wird. Also es wird keine Gewinne im Bundeshaushalt durch die Deutsche Bundesbank für dieses Jahr, auch für die nächsten Jahre geben. Einfach, weil wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind und dann entsprechend auch Veränderungen auftreten.
Nun gab es die Woche ja auch neue Inflationszahlen. Laut erster Schätzung im Februar in Deutschland 8,7%, so wie im Januar also. Hier offenbar Stagnation auf hohem Niveau. In Frankreich und Spanien ging es nach oben. In beiden Fällen ist die Inflation dort höher als erwartet ausgefallen mit 7,2 beziehungsweise 6,1%. Was heißt das für die nächste Zinserhöhung in anderthalb Wochen? Wäre ja vielleicht doch nochmal so ein Jumbo-Schritt von 75 Basispunkten angebracht, ausgegangen wird ja von 50.
Also ich glaube auch, dass die EZB vor dem Hintergrund der jüngeren Inflationszahlen weiter an einer restriktiven Geldpolitik festhalten wird. Sie wird aber jetzt versuchen, nicht aus irgendeiner Situation heraus, die sie da möglicherweise fühlt, angesichts der Persistenz der Inflationsraten im Euroraum übers Ziel hinausschießen. Also ich würde weiter mit 50 Basispunkten rechnen. Die EZB wird versuchen, die Marktteilnehmer vorzubereiten auf die dann weiteren Zinsschritte. Wir sind also in einer Situation, in der das Zinsniveau dann doch nochmal nennenswert hoch bleibt. Und man sieht auch, dass Reaktionen in der Realwirtschaft stattfinden. Also vor allen Dingen die zinsreagible Immobilienbranche hat Schwierigkeiten. Die Bautätigkeit geht deutlich nach unten. Die Bauinvestitionen sind vergangenes Jahr, also im zweiten Halbjahr 2022 schon negativ gewesen. Sie werden es dieses Jahr auch sein. Gerade für die Immobilienbranche heißt das, wenn wir mal grob von 4% Leitzins im zweiten Halbjahr ausgehen würden, dass ja nochmal ein Aufschlag von 2 Prozentpunkten für den Hypothekarzins obendrauf kommt. Das heißt, wir sind bei 5,5 bis 6%. Das heißt schon auch, dass das für die Immobilienbranche sehr, sehr schwierig wird. Ja, also das verlangsamt insgesamt auch die wirtschaftliche Dynamik in diesem Jahr. Nicht nur wegen der Bau- und Immobilienbranche, sondern eben auch, weil ja für Investitionen allgemein der interne Zinsfuß einer Investition höher liegen muss, wenn die Alternativverzinsung so hoch gegangen ist.
Ja, ich meine, wir haben vor ein paar Wochen mal darüber geredet, wann könnte es denn wieder zu Zinssenkungen kommen? Hat man gesagt, dies Jahr wohl eher nicht, nächstes Jahr vielleicht. Ja, im Markt gab es ja gewisse Erwartungen, dass das der Fall sein könnte. Ich würde sagen, angesichts der Inflationszahlen wird das eher eine längere Frist sein, bis wir wieder in den Bereich der Zinssenkungen kommen. Den großen Jumbo-Schritt, so wie Sie das genannt haben, Frau Müller, das würde ich jetzt nicht glauben. Also, dass wir noch über die 50 Basispunkte hinausgehen. Dafür ist dann die Entwicklung doch nicht dramatisch genug. Also von daher würde ich denken, eigentlich bleibt das so, wie wir gedacht haben, dass es kommen wird. Vielleicht mit der Ausnahme, dass diese längerfristige Perspektive für Zinssenkungen vielleicht doch noch ein bisschen längerfristig sein wird, als wir vor ein paar Wochen noch spekuliert haben.
Naja, dass die Inflation in Frankreich und Spanien höher ausfällt, hat eben auch damit zu tun, dass in beiden Staaten ja schon im vorigen Jahr Reaktionen unmittelbar stattgefunden haben nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Sehr früh eben auch Preisbremsen verabschiedet worden sind, also insbesondere an den Tankstellen. Der französische Tankrabatt war ja von Anfang an deutlich üppiger als das deutsche Pendant dazu. Insgesamt wird sich das natürlich schon auch im Euroraum zeigen, dass diese unterschiedlichen Preisbremsen, die dann nicht mehr in dem gleichen Umfang durchhaltbar sind wie im vergangenen Jahr, sobald sie in irgendeiner Art und Weise gelockert werden, auch dann dazu führen, dass die Inflationsraten wieder nach oben gehen. Also alles das zeigt ja schon auch, dass wir eine gewisse Dynamik in der Preisentwicklung haben, und zwar in der ganzen Bandbreite der Güter und Dienstleistungen. Die Kerninflation ist weiter nach oben gegangen. Also wir können an der Stelle sicher keine Entwarnung geben.
Nun gibt es auch neue Bewertungs-, also Berechnungsgrundlagen. Alle paar Jahre werden die vom Statistischen Bundesamt angepasst. Zum einen betrifft es das Basisjahr, das ist jetzt 2020. Wegen Corona wurde da ein Mittelwert vom Jahr davor und danach errechnet. Und auch der Warenkorb wurde angepasst, also die 700 Produkte und Dienstleistungen, die den privaten Konsum widerspiegeln sollen. Und demnach sieht es so aus, dass die Inflation nun voriges Jahr niedriger war, 6,9 statt 7,9% Teuerung. Mein erster Gedanke war irgendwie, dass das stimmungstechnisch ja sehr gelegen kommt. Hat das insgeheim politische Hintergründe?
Ich würde Letzteres ausschließen. Also insbesondere, weil mir die Unabhängigkeit des Statistischen Bundesamtes in Deutschland doch sehr plastisch vor Augen ist. Das heißt dann natürlich auf der anderen Seite, dass ja die Inflationsraten, die wir jetzt sehen im Vergleich zum vorigen Jahr, höher zu liegen kommen. Es gibt jetzt nicht diese Beruhigung der Inflation in Deutschland. Also einerseits würde man ja meinen, ja, da werden die Inflationsraten aus politischen Gründen nach unten korrigiert, damit das alles nicht so schlimm aussieht. Aber auf der anderen Seite deutet dann die Entwicklung nach oben. Und das ist ja für die gleichen Interessenten, die nach unten korrigieren wollen, auch nicht so schön.
Ja, das ist, ich würde auch erdenken, dass es eine gewisse Koinzidenz ist. Jetzt, wenn das Ganze vor 5 Jahren passiert wäre, als wir eben in einem sehr stabilen Umfeld waren, hätte wahrscheinlich noch nicht mal irgendeine Zeitung darüber irgendwas berichtet. Letztendlich ist es natürlich ohnehin nur eine Messung. Das Geld wird jetzt nicht mehr oder weniger wert, weil das Statistische Bundesamt die Zahlen anders ausweist. Das heißt also, die ökonomische Problematik, die bleibt davon völlig unberührt. Klar, nachher in der Messung bin ich schneller oder nicht so schnell bei den 2%. Aber letztendlich, wenn es um die Geldwertstabilität geht, dann ist es ja eigentlich so, dass alle Konsumenten ohnehin einen anderen Warenkorb haben. Und von daher haben Sie, Frau Müller, eigentlich eine ganz andere Inflationsrate als ich oder als Lars Feld, weil wir ganz verschiedene Dinge kaufen. Von daher ist das ja ohnehin Durchschnittsbetrachtung, diese Inflationsrate. Eigentlich müsste man sagen, die 80 Millionen Bürger in Deutschland haben alle unterschiedliche, spüren die Inflation alle unterschiedlich.
Ja klar, und trotzdem muss man es ja dann irgendwie im Aggregat abbilden. Und das hat dann entsprechende Auswirkungen, etwa auf die Lohnpolitik. Wobei auch dort das Argument jetzt nicht einfach ist, wir wollen uns an der Inflationsrate orientieren, sondern die Lohnsteigerungen, die jetzt im Moment gerade diskutiert werden für die Bahn, für die Post, für den öffentlichen Dienst allgemein, die orientieren sich dann daran, dass die Beschäftigten sagen, jetzt mit der Lohnerhöhung können wir ja nicht mal die höhere Gasrechnung oder die höhere Stromrechnung bezahlen. Und das heißt eben auch ökonomisch, dass bei solchen Lohnsteigerungen die Preis-Lohn-Preisspirale, die immer wieder diskutiert worden ist seit dem vergangenen Jahr, voll im Gange ist. Also wir werden sie nicht los. Und dadurch haben wir Zweitrundeneffekte, die die EZB wiederum zwingen, mit den Zinserhöhungen weiterzumachen, beziehungsweise die Zinsen dann auch noch mal längere Zeit auf einem höheren Niveau zu halten. Finanzpolitisch sehen wir dann ähnliche Effekte. Da werden Kompensationen gemacht, die eben auch zu breitflächig sind. Und die Gefahr, dass damit die Inflation weiter angeheizt wird, bleibt dann da. Das ist auch ein Zweitrundeneffekt, der dann entsprechend kommt.
All das werden wir uns natürlich noch mal genauer anschauen, insbesondere die Lohnsteigerung, sobald da die finalen Ergebnisse vorliegen. Jetzt aber kommen wir zu Hans-Werner Sinn. Zumindest als Präsident des IFO-Instituts dürfte ihn jeder Mensch kennen. Über 16 Jahre war er im Amt. Und obwohl er vor 7 Jahren in den Ruhestand gegangen war, ist es alles andere als ruhig um ihn. Jetzt wird er dieser Tage 75 und das nehmen wir zum Anlass, ein paar seiner schlagzeilenträchtigsten Thesen einem Reality-Check zu unterziehen. Wir setzen direkt nochmal bei der Inflation an. Das liegt nahe. Hans-Werner Sinn war einer der ganz, ganz frühen Warner. Wir hören mal rein in seine Weihnachtsvorlesung im ersten Corona-Jahr, also Ende 2020. Da lagen wir mit minus 0,3% zum Vorjahresmonat weit unter der EZB-Zielmarke, aber Herr Sinn hat schon weitergedacht.
Die Gefahr der Inflation. Wovon redet der, mögen Sie fragen. Wir haben doch gar keine Inflation. Na, haben wir auch nicht. Hier, Sie sehen am aktuellen Rand, da haben wir sogar eine leichte Deflation. Aber das kann sich immer ändern. Denken Sie sich mal folgendes Szenario aus. Corona ist überwunden, die Weltwirtschaft zieht an, die Produktionskapazität ist lädiert, aber die Nachfrage steigt, die Ölpreise steigen, dann ändern sich so allmählich die Inflationserwartungen. Und wenn die Inflationserwartungen sich ändern, dann sagen sich die Leute, oh, da muss ich ja aufpassen, dass ich mein Geld jetzt nicht im Tresor halte, sondern dass ich das ausgebe. Und die Banken denken das ja genauso. Und dann kann man eben nicht mehr bremsen. Die EZB kann nämlich, weil sie sehr viel Geld durch den Staatspapierkauf in Umlauf gebracht hat, statt durch Refinanzierungsoperationen, wo sie den Banken kurzfristige Kredite gibt, die ja auch mal dann schnell zu Ende sein können, weil sie diesen Weg gewählt hat, kann sie nicht den Rückwärtsgang einlegen, denn sie müsste die Staatspapiere, die sie hat, wieder verkaufen. Aber wenn sie das tut, wenn sie die Geldmenge auf diese Weise reduziert, dann gehen die Kurse der Staatspapiere in den Keller und die Zinsen, die die Staaten bieten müssen für neue Papiere, gehen in den Himmel. Die Staaten haben Finanzierungsprobleme und Banken, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben, die durch die Geldschwemme hochgehoben wurden, kämen in Schwierigkeiten, werden Banken sterben. Inflation kann man nicht prognostizieren, aber man kann diagnostizieren, dass die Geldschwemme den Geldwert gefährdet, weil die Bremse fehlt.
Ja, waren Sie denn damals schon gedanklich bei ihm mit dieser Befürchtung?
Ich habe noch 3 Monate gebraucht, um gedanklich bei ihm zu sein. Und man muss nun ganz klar sagen, Hans-Werner Sinn hatte recht. Er hat diesen Transmissionsmechanismus sehr klar beschrieben, hat deutlich gemacht, wie die Inflation durch ein Auseinanderklaffen von gesamtwirtschaftlicher Nachfrage und gesamtwirtschaftlichem Angebot zustande kommt. Und das ja letztlich auch über die expansive Fiskalpolitik, die die Nachfrage hochhält, finanziert durch die Notenbanken dieses Inflationsphänomen befeuert wird. Und insofern war er visionär und ich muss auch noch hinzufügen, was ich damals gemacht habe im Dezember 2020. Ich habe auf Twitter, als sehr viele über ihn hergefallen sind wegen seiner Äußerungen in der Weihnachtsvorlesung und sich lustig gemacht haben über ihn, ein bisschen verteidigt, in Schutz genommen und gesagt, das sollte man vielleicht doch deutlich ernster nehmen. Man hat versucht, ihn, weil er von der Geldschwemme geredet hat, als Monetaristen zu klassifizieren, was ja längst auch in der modernen Makro überwunden sei und man vielmehr auch auf mikrobasierte Inflationsphänomene schauen müsste. Aber die beschreibt er ja ganz genauso auch in dieser Sequenz, die wir jetzt gehört haben. Also Hans-Werner Sinn hatte absolut recht.
Aber in Richtung der Kritik muss fairerweise gesagt werden, dass sich Hans-Werner Sinn in dieser anderthalbstündigen Vorlesung auch stark auf die Hyperinflation der 20er Jahre bezogen hat und die dann folgende Kriegstreiberei in Deutschland. Das war dann vielleicht too much.
Also Hans-Werner Sinn hat ja immer, wenn er in der Wirtschaftspolitik Stellung bezogen hat, die Strategie gewählt, auch etwas übers Ziel hinauszuschießen. Also einerseits Bilder zu wählen, die eingängiger sind, damit es besser verständlich wird. Und auf der anderen Seite auch nochmal auszumalen, was noch im schlimmsten Fall passieren kann. Und er sagte immer, ansonsten kriegst du keine Aufmerksamkeit. Also man muss schon auch nochmal die Punkte deutlich machen und sagen, das ist damals auch schief gelaufen. Und wir wissen nicht, ob wir die Inflation wirklich so in den Griff bekommen. Aber unabhängig davon hat er im Kern die Problematik ganz genau erfasst. Und all diejenigen, die damals noch vor Deflation gewarnt haben und sich über ihn lustig gemacht haben, von denen würde ich jetzt eigentlich anlässlich seines Geburtstages, seines 75. würde ich erwarten, dass sie sich auch mal auf Twitter öffentlich entschuldigen.
Ja, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir kommen mal zum nächsten Thema, erinnern uns an die Finanz- und Eurokrise und an die gewaltigen Rettungsschirme, die darauf folgten. Seitdem ein Dauerkritikpunkt sind die Target-Salden, also ja grob gesagt die Verbindlichkeiten in diesem EU-spezifischen Zahlungssystem zwischen den nationalen Notenbanken, wobei die Bundesbank das größte Risiko trägt für diese Milliardenbeträge. Allerdings wird das politisch kaum adressiert, was Herrn Sinn auch so umtreibt. Wir hören ihn dazu mal vor 10 Jahren.
Ökonomisch gibt es daran nichts zu deuteln. Es sind in gewaltigem Umfang Kredite gewährt worden von der Bundesbank über das EZB-System an die peripheren Länder. Und wenn einzelne Länder austreten aus dem Euro und pleite sind, dann werden sie ihre Target-Schulden nicht bezahlen können. Und jeder weiß, dass Deutschland der größte Gläubiger ist hier überhaupt. Was bedeutet, dass Deutschland erpressbar wird? Und aus dieser Situation heraus bleibt uns gar nichts anderes übrig, als immer größeren Rettungsschirmen zuzustimmen, um genau diesen Umstand zu verhindern. Das EZB-System ist ein Selbstbedienungsladen geworden. Das möchte ich in aller Deutlichkeit hier sagen. Das heißt nicht, dass ich eine Lösung wüsste. Ich kann sagen, dass das kleinere Übel für mich wäre, dass an den Rändern das eine oder andere Land austritt. Aber ich bin mir nicht wohl bei dieser Aussage, das sage ich auch ganz deutlich, weil die Risiken natürlich sichtbar sind und groß sind. Wir sind in einer vertrackten, zwickmühlenartigen Situation angekommen.
Und die hat sich inzwischen ja noch weiter verschärft. Die Targetsalden Deutschlands haben sich seitdem mehr als verdoppelt.
Ja, die Targetsalden sind ein problematisches Thema. Also zum einen ist Hans-Werner Sinn wirklich hoch anzurechnen, dass er diese Problematik doch für breitere Kreise der Bevölkerung so verständlich aufbereitet hat, wie er das getan hat. Also ein so schwieriges Verrechnungssystem so zu erläutern, wie er das macht, das war schon hohe Kunst. Denn auch als jemand, der sich ein bisschen auskennt und auch eine ganz ordentliche ökonomische Ausbildung genossen hat, es hat mich einiges an Zeit gekostet, bis ich genau verstanden habe, was die Probleme dabei sind. Und bis heute diskutieren er und ich darüber, was sie sind. Also in diesem Interview wird deutlich, dass die Verbindlichkeiten der hochverschuldeten Länder im Eurosystem über die Targetsalden dann zum Tragen kommen, wenn ein Mitgliedstaat austritt aus der Währungsunion. Und diese Einschätzung teile ich. Er hat später auch dazu noch einmal sich geäußert und darauf hingewiesen, dass das Problem auch schon auftreten kann, wenn es eine größere Bankenpleite in einem Staat gibt und der Staat aber in der Währungsunion bleibt. Da halte ich entgegen, dass es eben auch möglich ist, ein negatives Eigenkapital bei der Notenbank zu haben, um dann mit diesem Problem umzugehen. Ja? Von daher, so ganz einig sind wir in der Target-Frage nicht. Nur die Sorge, die dahinter steht, dass wir ja unterschiedlich starke Wettbewerbsfähigkeiten in den Mitgliedstaaten haben, diese Sorge besteht weiterhin. Sie bezieht sich vor allen Dingen, wenn man es ganz klar sagt, auf den Elefanten im Raum, nämlich Italien. Italien hat große Wettbewerbsfähigkeitsprobleme über die Jahre gehabt. Das drückt sich in einem schwachen Produktivitätswachstum aus. Nicht nur in den Krisenjahren geht die Produktivität runter, sondern sie geht eben auch in den besseren Jahren nicht wirklich nach oben. Und das ist ein größeres Problem, weil damit die Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Wachstumsprozess in diesem Land, in Italien, nicht da ist. Und man wird nur dann runterkommen von der exorbitant hohen Verschuldung, wenn auch entsprechendes Wirtschaftswachstum da ist. Also insofern hat Hans-Werner Sinn, was Wettbewerbsfähigkeit anbetrifft, ebenfalls den richtigen Punkt getroffen. Man muss hinzufügen, dass die Rettungsschirme dort, wo sie eingesetzt worden sind, also bei den Programmländern, durchaus zu Veränderungen der Wettbewerbsfähigkeit geführt haben. Also sowohl in Irland sowieso, aber auch in Portugal, Spanien, Zypern, selbst in Griechenland hat die Wettbewerbsfähigkeit zugenommen, hat sie sich gesteigert und die Situation dieser Länder ist deutlich günstiger, als wir sie beispielsweise in Italien sehen.
Ja, Lars, ich muss dir zustimmen, das Thema Targetsalden, das war ja, bevor Hans-Werner Sinn das in die Öffentlichkeit gebracht hat, wirklich was für eine Handvoll von Experten bei der Bundesbank und bei anderen Zentralbanken. Und ansonsten würde ich sagen, wenn man irgendeinen Ökonomen gefragt hätte, was sind denn Targetsalden, hätte er gesagt, ja, keine Ahnung, was Targetsalden sind. Ich glaube, wenn ich erinnere mich daran, dass Hans-Werner Sinn selbst auch erst durch einen Mitarbeiter, glaube ich, der Bundesbank oder einen ehemaligen Mitarbeiter der Bundesbank darauf hingewiesen worden ist, auf dieses Thema und sich dann angefangen hat, das mal genauer anzusehen, tatsächlich. Und dann aber auch das in die Öffentlichkeit gebracht hat, das Ganze.
Es war nicht irgendein ehemaliger Mitarbeiter, es war der frühere Präsident der Deutschen Bundesbank. Helmut Schlesinger hat das.
War es Helmut Schlesinger? Okay, ich wusste nicht mehr. Aber es, genau, also es ist auch sozusagen, bei ihm war es ja so, dass er sich da vorher auch nicht mit befasst hatte, sondern auch sozusagen angestupst wurde. Gesagt hat, guck dir das doch mal an. Und tatsächlich war das, Ökonomen haben sich da vorher überhaupt nicht für interessiert, für das ganze Thema. Vielleicht auch, weil der Austritt aus dem Eurosystem nie für irgendwie so besonders relevant erachtet worden ist, wie bis zu dem Zeitpunkt, als die Eurokrise dann tatsächlich kam. Heute würde man natürlich sagen, naja, also mittlerweile sind so viele Dinge denkbar, die wir bis vor kurzem noch nicht für denkbar gehalten haben, das sollte man wohl nicht mehr ausschließen, dass das passieren könnte. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, zahlen wir dann doch die Rechnung. So wie Hans-Werner sind das. Also wir im Sinne von die Bundesbank beziehungsweise die deutschen Bundesbürger.
Naja, aber die Tagessalden Deutschlands sind inzwischen auf über 1200 Milliarden Euro geklettert. Absurde Beträge. Wenn diese Rechnung tatsächlich mal offen bleiben sollte, kann das doch keiner zahlen.
Da wäre ich jetzt vorsichtiger, ja, dass man diese Rechnung nicht bezahlen könnte. Aber der Punkt ist natürlich auch hier ein anderer. Ich habe die Sorge, dass ein Mitgliedstaat aus der Währungsunion austritt, heute weniger als vor 6-7 Jahren. Also wenn ich mir dieses Szenario, ja, mittlerweile fast 8 Jahren, Szenario anschaue, das wir in der zweiten Griechenland-Krise 2015 hatten, da war man dicht davor. Aber dann haben die Mitgliedstaaten in der Währungsunion, der Rest der Mitgliedstaaten, auch solche, die vielleicht eine gewisse Sympathie mit Griechenland hatten, haben reagiert und haben deutlich gemacht, also wenn du austrittst, ist Schluss. Also da war nicht so die Idee, die Hans-Werner auch mal dazwischendurch in dieser Diskussion um die Tagessalden formuliert hat, man könnte ja so eine atmende Währungsunion haben, ein Mitgliedstaat tritt aus und stellt Wettbewerbsfähigkeit her und dann tritt er wieder ein. Das ist nicht diskutiert worden, sondern es war eher so, Griechenland, wenn du nicht mitmachst bei diesen Grundregeln, dann tritt aus, aber dann kommst du nicht mehr rein. Also dann ist das ist dann erstmal vorbei. Und das hat schon auch gewirkt. Das hat zwar nicht auf Herrn Varoufakis gewirkt, aber auf Herrn Tsipras hat es gewirkt. Also von daher habe ich jetzt nicht wirklich die Sorge, dass dann irgendein Staat bereit wäre, dem damals so formulierten griechischen Beispiel zu folgen. Auch Frau Meloni in Italien, die ja immer wieder eurokritische Töne angestimmt hat, lässt überhaupt nichts mehr in dieser Hinsicht verlauten. Also wir sind jetzt schon nochmal in einer anderen Situation. Das heißt nicht, dass man dann, wenn es zu einer schweren Krise kommt, und das haben wir im Sommer 2020 gesehen, nicht dann doch einen entsprechenden politischen Druck auf Deutschland gibt, Dingen zuzustimmen, die man sonst nie zugestimmt hätte. Deswegen gibt es jetzt eine europäische Fiskalkapazität, nämlich Next Generation EU, den Aufbau- und Resilienzfonds. Und es wird immer wieder darüber diskutiert, ob man das nicht dauerhaft einrichten sollte. Also wir haben schon diese Problematik, die Hans-Werner Sinn als die Erpressbarkeit Deutschlands formuliert hat. So weit würde ich auch nicht gehen, das ist ein bisschen drastisch formuliert, aber es heißt natürlich schon auch, dass der Druck auf Deutschland dann immer wieder zunimmt, wenn finanzielle Probleme in einem der Mitgliedstaaten drohen.
Na gut, dann hoffen wir mal, dass du recht hast, Lars, und das Austrittsszenario doch unrealistisch bleibt. Da müssen Sie auch nicht einen Teil von den 1200 Milliarden zahlen, Frau Müller.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber es gibt noch genug andere Rechnungen, die definitiv schon da liegen, darunter die der Energiewende. Und damit kommen wir zur Klimapolitik und Sinns frühen Einschätzungen dazu. 2008 hat er ein Buch herausgebracht, das grüne Paradoxon. Über Jahre ein beliebtes Vortragsthema und gerade jetzt im Zuge der Energiekrise wieder ein Klick-Hit im Netz. Einen solchen haben wir uns rausgepickt. Vor so ziemlich genau 10 Jahren hat Sinn dazu in München referiert. Den Atomausstieg hatte die deutsche Politik damals schon beschlossen, Kohle noch nicht, aber Öl wurde heftig diskutiert, nicht nur in Deutschland. Und darauf bezieht sich Sinn hier.
Ich darf Sie mal in die Situation dieser Anbieter versuchen, sich hineinzuversetzen. Sie haben jetzt Ihr Vermögen da in der Erde, das sind diese fossilen Brennstoffe, und Sie sehen, was so in der westlichen Welt alles passiert. Diese Informationen prasseln nur so auf diese Ölscheichs ein. Wie finden Sie das denn als Ölscheich? Nicht so toll, ne? Die westliche Welt kündigt an, man will sich unabhängig machen von dem Öl. Was würden Sie denn machen als Ölscheich, wenn Sie dieses grüne Säbelrasseln vernehmen? Was würden Sie als Ölscheich machen? Ja, lieber schnell verkaufen, bevor diese grünen Technologien da sind. Das ist das grüne Paradoxon. Das grüne Säbelrasseln hat die Extraktionsmengen erhöht und den Klimawandel beschleunigt.
Also ganz schön kühne These. Hat er sich da nicht etwas vergaloppiert?
Ich wäre vorsichtig. Also das, was er theoretisch ableitet, ist in der Theorie absolut richtig. Ja, die Anreize, die gesetzt werden, sind genau so. Ob man das tatsächlich empirisch beobachten kann, da haben wir viel mehr Dissens in den Diskussionen. Es gibt schon auch den einen oder anderen, der sagt, naja, im Grunde beobachten wir das durchaus, und es gibt andere, die es deutlich bestreiten.
Ich denke, er hat sich nicht vertan. Die ökonomische Logik ist erstmal klar. Wenn ich etwas habe, was bald unverkäuflich wird, dann ist natürlich klar, dann verkaufe ich es lieber heute und warte nicht, bis ich es nicht mehr verkaufen kann. Ich fand es ganz bemerkenswert, dass die internationale Energieagentur im Februar, vor 2 Wochen ungefähr, prognostiziert hat, dass sie davon ausgeht, dass 2023, also in diesem Jahr, die Weltölnachfrage so hoch sein wird wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Also wir haben wieder mal Peak Oil, könnte man sagen. Ja, und wahrscheinlich 2024 noch mehr. Das ist jetzt natürlich kein Beleg für seine These, aber es ist sicherlich auch kein Widerspruch, zumindest. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht kausal. Hans-Werner Sinn hat ja eine Kausalität sogar hergestellt. Hat gesagt, weil wir so schnell auf grüne Technologien umsteigen, werden die so schnell möglichst viel fördern. Ja, aber wir sehen zumindest, dass wir hier eine Parallelität haben, ja, die mit seiner Theorie zumindest konsistent ist.
Ja, um das noch ein bisschen zu ergänzen, Justus, Hans Werner war voriges Jahr hier bei uns in Freiburg. In einer kleinen Runde haben wir zusammengesessen und er hat einen Chart präsentiert, in dem er die Ölproduktion im Zeitablauf zeigt, über eine lange Frist. Und man sieht im Grunde einen stetigen Anstieg über die Zeit. Und zwar interessanterweise auch wenig von den erratischeren Preisbewegungen beeinflusst, als man das vermuten sollte. Was zeigt, dass die Ölpreise eben auch im konjunkturellen Auf und Ab viel, viel stärker beeinflusst sind als die eigentliche Produktion. Man sieht in dieser Entwicklung über die Zeit eigentlich nur einen nennenswerten Einbruch der Ölproduktion weltweit und des Ölverbrauchs weltweit, nämlich während der Corona-Zeit, aber sonst nichts. Und daran erkennt man, dass man nur dann den Klimawandel bekämpfen kann, in Richtung Klimaschutz kommt, wenn man eine weltweit koordinierte Lösung hat. Das ist das Einzige, was hilft.
Ja, und ich meine, Hans-Werner Sinn hat ja mal im Zuge des grünen Paradoxons gesagt, wir müssten eigentlich zu einem Regime kommen, wo wir sagen, wir zahlen euch nicht für das Öl, was ihr aus dem Boden holt, wir zahlen euch für das Öl, was ihr im Boden drin lasst. Das würde natürlich die Leute motivieren, gerade nicht zu verkaufen. In der Landwirtschaft haben wir das ja früher auch gemacht. Wir haben die Leute dafür bezahlt, dass sie keine Schweine gezüchtet haben. Und im Grunde genommen müsste man es genauso mit dem Öl machen. Ja, man müsste sagen, wir zahlen für die Nicht-Extraktion. Ja, aber das scheint politisch schwer durchsetzbar zu sein.
Ich muss jetzt leider mit dem Blick auf die Zeit kommen, denn wir sind fast durch für heute. Dabei hätte ich hier noch die Basarökonomie von Sinn liegen, seine Vorschläge für Steuer- und Rentenreform, also doch noch ein bisschen was, aber das müssen wir ein anderes Mal machen.
Ja, man könnte lange über Hans-Werner Sinn reden. Also er hat ja wirklich, vielleicht um das nochmal so zusammenzufassen, für die Volkswirtschaft in Deutschland wirklich viel getan. Das kann man, glaube ich, nicht überschätzen, was er geleistet hat. Sowohl für den politischen Diskurs, aber auch, was vielen vielleicht nicht so bewusst ist, für die Reformen im Verein für Sozialpolitik, also der Zusammenschluss der deutschsprachigen Ökonomen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da war er in den 90er Jahren Präsident. Da hat er auch einige sehr wichtige Reformen angestoßen und das IFO-Institut toll aufgestellt. Also muss sagen, alle Achtung vor dem, was er für die VWL in Deutschland geleistet hat.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Also bei den gängigen Standards, die wir heute in der Wissenschaft haben, wenn man Berufungsverfahren machen würde, Hans-Werner Sinn, würde man für eine Berufung vorsehen. Er hat in Top-Journals publiziert, wesentliche Themen angesprochen, also alleine seine Habilitationsschrift zu steuerlichen Fragen der Unternehmensbesteuerung, also Kapitaleinkommensbesteuerung, ist bis heute ein Standardwerk. Ich habe vor kurzem jetzt nochmal reingeschaut, das ist aus 1986, 87, also wenn man sich überlegt, wie lange wir da jetzt schon zurück sind und immer noch ein Standardwerk, das muss man erst einmal leisten. Er hat in der Diskussion um die Reformen in Deutschland mit seinem Buch Ist Deutschland noch zu retten einen Markstein gesetzt, der dann auch viel Einfluss in der Reformpolitik der Ära Schröder genommen hat. Also Hans-Werner Sinn ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten, wenn man es genau betrachtet. Also insofern, wir gratulieren noch nicht, der Geburtstag ist ja noch nicht, deswegen trotzdem hier an der Stelle schon ad multos annos.
Und damit ist die Nachspielzeit eröffnet. Diesmal geht's nach Großbritannien. Dort soll der Profifußball deutlich stärker reguliert werden. Eine eigens dafür zuständige Behörde soll von der ersten bis zur fünften Liga über Lizenzierung und Wirtschaftlichkeit der Clubs wachen, nachdem zwei kleine Vereine mit ihrer Pleite alles durcheinander gebracht haben. Für die sonst dort so umtriebigen Investoren könnte das natürlich zur Bremse werden. Ein schöner Fall für den Wettbewerbshüter. Herr Haukarp, was wissen Sie dazu?
Da soll ja stärker auf Nachhaltigkeit, also finanzielle Nachhaltigkeit geguckt werden, als das bisher der Fall ist, was mir sinnvoll zu sein scheint, speziell im britischen Fußball. Wenn man sich das anguckt, die Analyse von Wirtschaftsprüfern, viele rote Warnlampen, wo immer wieder fraglich ist, bis auf die Top-Vereine, für die das nicht gilt, ja, aber für die alle, die sozusagen dann da weiter unten sind, das ist so ein Gambling, was da betrieben wird im Grunde genommen. Das ist nicht ungefährlich, weil es ja dann immer einen externen Effekt für die ganze Liga gibt. Aber sollen auch kleinteilig, viel kleinteiliger reguliert werden. Etwa wenn ein Verein sein Stadion verlegen möchte von A nach B, dann soll das schon auch zustimmungspflichtig durch die Regulierungsbehörde werden. Also das geht sehr, sehr in das Mikromanagement rein. Das scheint mir überbordend zu sein. Gleichwohl, also das Lizenzierungssystem, was es momentan in Großbritannien gibt, da gibt es durchaus Verbesserungsmöglichkeiten.
Und Fußball an sich wird ja dort auch hochwissenschaftlich betrachtet. Erzählen Sie ruhig mal noch mehr, Herr Haukarp.
Ich hatte das Vergnügen, im Dezember noch bei meinem Kollegen James Reed in Reading an der Uni zu sein, zur Konferenz The Economics of Football. Da war eine Kollegin da, die auch mitgearbeitet hat an der sogenannten Fan-led Review of Football, weil die Labour-Partei viele klassische Bezirke verloren hat, die dann von den Tories gewonnen wurden, in denen typischerweise die traditionellen britischen Fußballvereine auch zu Hause waren und dann Teile der Parlamentarier so eine Review des Fußballs, um sozusagen die Fans wieder einzufangen, auch politisch angestoßen haben. Und die haben sich dann dezidiert auseinandergesetzt mit den Ungleichgewichten im britischen Fußball. Und die Verteilung etwa der Fernsehgelder ist noch viel, viel asymmetrischer, der Medienentgelte. Und da ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga noch sehr viel krasser in der Verteilung, sodass jeder Abstieg in der zweiten Liga eigentlich der finanzielle Ruin für einen Verein ist. Aber ich glaube jetzt, die Regulierung, die schießt ein bisschen übers Ziel hinaus, was da vorgesehen ist. Gleichwohl, ich denke, wir werden da sicherlich einiges daraus lernen können, aus dem, was jetzt in Großbritannien passiert. Die sind ja sehr gewillt, das umzusetzen, wie ich das sehe.
Herr Feld, der Ball liegt bei Ihnen.
Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Also man merkt schon, der Justus ist in dieser Marktorganisation viel besser zu Hause, als ich das bin. Ich kann nur sagen, ich hoffe doch sehr, dass die Regulierung in Großbritannien noch tiefgreifender wird, in der Hoffnung, dass die Top-5-Vereine geschwächt werden und der FC Bayern in Zukunft häufiger die Champions League gewinnt.
Genau, also es soll nicht jedem Spieler auch irgendwie so ein bisschen Blei in die Schuhe getan werden, damit sie sich so schnell laufen können.
Genau. Aber da sieht man wieder, das heißt Souveränität nach dem Brexit. Re-Regulierung, Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit. Mal sehen.
Ja, aber noch ist kein Blei vergossen, schon gar nicht in der Champions League, die nächste Woche wieder im Mittelpunkt steht, Herr Feld, das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Könnte eine harte Nummer für Ihre Bayern werden, ne?
Ja, es wird kein leichtes Unterfangen. Also obwohl die Bayern ja gegen Union Berlin im Spitzenspiel gezeigt haben, zu was sie fähig sind, ist PSG doch ein anderes Kaliber. Das muss man ganz eindeutig sagen. Also ich bin sehr gespannt, inwiefern es gelingt, Kylian Mbappé in den Griff zu kriegen.
Bin ich auch sehr gespannt. Das wird sicherlich ein spannendes Spiel. Ich muss allerdings zugeben, das Hauptereignis für mich war letzte Woche doch der grandiose Sieg des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock.
Was soll ich da jetzt noch sagen?
Gar nichts. Ihrer beider Spielzeit ist für heute abgelaufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am 18. März zurück, dann unter anderem mit dem nächsten Zinsentscheid der EZB. Wir hoffen, Sie sind mit dabei.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie es. Und ja, schauen Sie mit Zuversicht in die Zukunft. Sie merken ja, dass wir trotz all der Probleme die gleiche Zuversicht haben.
Ja, auch von meiner Seite ein schönes Wochenende, eine erfolgreiche Woche. Bis demnächst, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören.
Feld und Haukarp, das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Hauka. Ein Pioneer Original.